Teil 1 – Der Auftraggeber. Erstens, der Beginn des Missionswerkes. Mission und Evangelisation ist kein exzentrisches Hobby einiger besonders begabter und unverschämter Christen. Nicht Menschen haben die christliche Mission erfunden. Sie begann auch nicht erst mit Jesu Missionsauftrag. Mission stammt aus dem Herzen Gottes und begann bereits im Garten Eden. Nachdem die Menschen die verbotene Frucht gegessen und sich voller Scham im Garten versteckt hatten, begann Gott sein Rettungswerk. Er suchte damals als erstes seine unglücklichen Geschöpfe. »Adam, wo bist du?« rief er. Nachdem er sie gefunden hatte, hörten sie den ersten Evangelisationsvortrag, die gute Nachricht von ihrer Erlösung. Gott sagte,
»Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.«
Gott erläuterte ihnen einen Plan, der Feindschaft, Mord und Leiden verursachen würde. Aber schließlich würde der Feind durch einen Nachkommen der Frau, nämlich Christus, besiegt und vernichtet. Gottes Missionsmitarbeiter. Seit diesem Zeitpunkt war Gott unermüdlich tätig, das verlorene Vertrauen seiner Mitmenschenkinder wieder zu gewinnen. Patriarchen wie Henoch und Noah halfen ihm als Prediger der Gerechtigkeit dabei. Selbst Engel haben als Boten Gottes die Funktion von Missionaren. Sie sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Wo Gott zum Heil von Menschen wirkt, treten auch menschliche Missionare als Boten Gottes in Erscheinung. Missionare sind keine schrägen Vögel der christlichen Szene. Missionare sind Gottes himmlische Boten des Evangeliums. Sie gehören zu den wichtigsten Gaben Gottes an die Menschheit. Gott selber trägt sie auf seinem eigenen Herzen. Es gab seit dem Sündenfall niemals eine Zeit ohne Mission und ohne Missionare. Der Missionsdienst wird erst enden, wenn die Gnadenzeit vorüber ist. Darum kann seine Gemeinde heute darauf auch nicht verzichten. Nach der Sintflut und der erneuten Rebellion der gesamten Menschheit beim Turmbau zu Babel beschloss Gott, sein missionarisches Konzept der erschwerten Umstände anzupassen. Von diesem Zeitpunkt an wollte er seine Bemühungen nicht mehr nur weltweit streuen, sondern auch auf eine Familie konzentrieren. Das erste Missionsvolk. Er erwählte sich dazu Abraham und seine Familie. Mit dem Auszug aus Ur wurde Abraham der Vater des ersten Missionsvolkes. Nachdem er seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Gott durch den Wegzug von Haran und der Opferung seines Sohnes wiederholt ausgedrückt hatte, erklärte Gott ihm seinen Plan.
»Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.«
Gott wollte durch Abraham alle Völker auf Erden segnen. Das heißt, durch Gottes Gnade zum Vertrauen zu Gott zurückführen. In der Folge führte Gott Abraham und das Volk Israel wiederholt so, dass sie zu Völkern und Königen geführt wurden, damit diese zum Glauben an den wahren Gott finden konnten. Zudem segnete Gott sein Volk durch Zeichen und Führungen oft so sehr, dass es die Aufmerksamkeit der Völker auf sich zog. Einige Beispiele zeigen dies eindrücklich. Abraham segnete die Nationen, wenn er Königen wie dem Pharao begegnete. Josef wurde Herrscher in Ägypten und half dem Land, eine Hungersnot zu überstehen. Durch Moses Wirken wurden nicht nur Midianiter, sondern auch viele Ägypter Zeugen der Größe Gottes und schlossen sich dem Volk Israel an. Die Moabiterin Ruth wurde durch Naomi gesegnet. Viele Mitkämpfer Davids stammten aus anderen Völkern, zum Beispiel den Hethitern. Die Königin von Saba besuchte Salomo und lobte Gott. Elisa heilte den Aussätzigen Naiman von Syrien. Daniel war ein Segen für die Herrscher von Babylon und Persien. Gott benutzte Esther, um den persischen König zu segnen. Jona musste Ninive segnen, obwohl er dazu nicht sehr willig war. Gott führte das Volk Israel so, dass sie ständig in Berührung mit Menschen anderer Völker kamen. Die Lage des Landes Kanaan hatte missionarisch gesehen ebenfalls strategische Bedeutung. Es lag an der Schnittstelle zwischen den zwei Kontinenten Afrika und Asien, mit guter Verbindung zu Europa. Es lag jahrtausendelang an der Wiege der menschlichen Zivilisation. Ägypten im Süden, Babylon und Persien im Norden, Griechenland und Rom im Westen. Die Jahresfeste und Gottesdienste, die Sabbatheiligung, der Lebensstil, die soziale Ordnung und die politische Führung, sie alle wiesen auf Gottes Liebe und Güte hin und sollten die Menschen zum Glauben an den wahren Gott und Erlöser führen. Der strategische Missionsplan im Alten Testament. Der strategische Missionsplan für das Volk Gottes im Alten Testament war Mission durch Attraktion und nicht in erster Linie Mission durch Expansion, wie später im Neuen Testament. Dennoch schrieben und sprachen die Propheten ganz deutlich von Gottes unabänderlicher Absicht, die ganze Welt zu segnen.
Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.
Gott hatte niemals die Absicht, nur Israel zu segnen. Der Tempel sollte ein Bethaus für alle Völker werden und der Sabbat ein Tag für die Menschen der ganzen Welt. Die Propheten erhielten Botschaften für die Völker der ganzen bekannten Welt. Der Messias sollte ein Messias für alle Völker der Welt werden. Viele Psalmen beschreiben die Liebe Gottes für alle Völker und seine Sehnsucht nach ihrer Anbetung. Die missionarische Lebensperspektive. Trotz dieser unübersehbaren Hinweise für Gottes großen Missionsplan im Alten Testament denken bis heute viele, das Alte Testament sei nur für das Volk der Juden geschrieben worden. Gott sei ein lokaler Gott der Juden und nicht der Schöpfergott mit einem universalen Missionsplan. Das ist ein Irrtum.
Gott ist ein missionarischer Gott. Die Bibel ist ein missionarisches Buch. Das Evangelium ist eine Missionsbotschaft. Die Gemeinde ist eine Missionseinrichtung. Und wenn Christen ihre Mission aufgeben, haben sie ihren Glauben verleugnet und ihre Aufgabe verraten.
Wer Gott liebt, wird durch Gottes Liebe gedrängt und vom Heiligen Geist dahin geführt, Menschen aller Völker wie Abraham zu segnen, indem er ihnen das Evangelium bezeugt und für sie betet und wirkt. Es ist erstaunlich, wie hilflos manchmal erfolgreiche Geschäftsleute, Ärzte, Lehrer und geschäftliche Leiter werden, sobald es darum geht, andere Menschen zum vollen Segen des Evangeliums und damit zum Glauben Abrahams zu führen. Sie sind Spezialisten beim Aufbau ihrer eigenen Karriere und ihres Wohlstandes, jedoch hilflos, wenn es darum geht, Gottes Missionsauftrag umzusetzen. Die Verantwortung dafür wird nicht nach dem jetzigen Können bemessen, sondern nach der ursprünglich von Gott verliehenen Kraft und nach den Möglichkeiten, sie zu entwickeln. Darum lautet die entscheidende Frage nicht, ob jemand für den Dienst in Gottes Missionswerk fähig ist. Die Frage lautet vielmehr, wie kann der untätige und fruchtlose Zustand der geistlichen Kinder Abrahams so schnell wie möglich rückgängig gemacht werden? Der größte Missionar aller Zeiten. Jesus wird von den meisten Christen als Erlöser, Schöpfer, Mittler und Richter gesehen. Dass er aber als größter aller Missionare hier auf Erden wirkte, wird dabei oft übersehen. Wiederholt bezeichnete er sich selber als ein von Gott gesandter Bote mit dem Auftrag, Zeugnis vom Reich Gottes zu geben.
Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat.
Jesu Dienst für einzelne Menschen. In Jesu Missionsdienst sind zwei entgegengesetzte Perspektiven erkennbar. Einerseits sprach Jesus einzelne Menschen mit ihren geistlichen und körperlichen Bedürfnissen direkt an. Den gelehrten Nikodemus überzeugte er von der Notwendigkeit einer Neugeburt. Den blinden Bartimäus heilte er. den betrügerischen Zöllner Zachäus führt er zur Bekehrung und zur Wiedergutmachung. Die tiefsten Wahrheiten sagte Jesus zu einzelnen Menschen. Seine Mission war keine Massenabfertigung. Er bemühte sich um jeden, dem er begegnete und der ihn suchte. Dieses persönliche Bemühen um einzelne Individuen steht noch heute im Zentrum einer von Gott geplanten und von Gott geführten Mission. Mission, wie Jesus sie meinte, ist Mission für einzelne Menschen, nicht in erster Linie für Massen. Sekretariatsarbeit, Unterhaltsarbeiten an missionarischen Institutionen und Verwaltungsaufgaben sind unentbehrlich für das Missionswerk. Aber echte Mission in den Fußstapfen Jesu sucht in erster Linie durch das persönliche Zeugnis Menschen, nicht Dinge zu verändern. Wer nicht einzelne Menschen mit dem Evangelium erreichen kann und will, hat noch nicht wirklich den Geist der Mission Jesu verstanden.
Persönlicher Einfluss ist eine Macht. Je unmittelbarer unsere Arbeit für unsere Mitmenschen ist, umso mehr Gutes wird erreicht werden. Ihr müsst denen nahe kommen, für die ihr arbeitet, damit sie nicht nur eure Stimme hören, sondern auch die Hände schütteln, eure Grundsätze kennenlernen und eure Sympathie erkennen.
Jesu Mission für die ganze Welt. Obwohl Jesus die meiste Zeit für das Volk Israel wirkte, war seine Mission immer auf alle Völker der Welt ausgerichtet. Bereits Simeon kündigte kurz nach der Geburt im Tempel diese weltweite Dimension seines Dienstes in einer Prophezeiung an.
Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.
Während die meisten frommen Leute ihn damals ablehnten, gehörten Ausländer wie der römische Hauptmann in Kapernaum und die syrische Frau zu seinen treuesten Anhängern. Christus hatte ein offenes Herz für sie und tat alles, um die Vorurteile der Jünger gegen die Ausländer und Randziele der Gesellschaft zu beseitigen. Als die ersten Griechen Jesus zu suchen begannen, war Jesus klar, dass sein Missionsziel erreicht worden war. Die Völker der Welt waren nun bereit, das Evangelium zu hören. Nun war seine Zeit gekommen, für ihre Sünden zu sterben und die Menschen der ganzen Welt zu sich zu ziehen.
Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Mission und Evangelisation haben bis heute das Ziel, verlorene Menschen zur Umkehr zu bewegen, ihr Leben durch Gottes Liebe zu verändern und sie zu einem starken Glauben an den himmlischen Vater zu führen. Dies ist die vertikale Dimension der Mission. Jesus hat jedoch in seinem Missionsdienst die horizontale Dimension ebenso deutlich aufgezeigt. Mission zielt nicht nur auf einzelne Menschen oder eine beschränkte Gruppe von Menschen ab. Mission ist immer global, oder sie ist nicht völlig Mission im Sinne Gottes. Nach der Auferstehung betonte er diese globale Dimension des Auftrages noch stärker.
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde sollte das Zeugnis der Jünger von Jesus Christus gehört werden. Jede kulturelle und sprachliche Barriere sollte überwunden werden. Die Mission Jesu ist global, weil seine Erlösung der ganzen Welt gilt. Die Gemeinschaft, eine Gemeinde, konzentriert das Denken vieler Christen jedoch oft auf sich selbst und ihre Gruppe. Das ist verständlich. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit. Aber Gottes Liebe drängt mit aller Kraft hinaus. Petrus macht in seinem zweiten Brief deutlich, dass nicht nur die brüderliche Liebe, sondern die Liebe zu allen Menschen das Ziel der geistlichen Reife in der Nachfolge Jesu ist. Christen ohne globale missionarische Vision, Gemeinden ohne Missionspläne, sind noch nicht dort angelangt, wo Christus sie hinführen möchte. Jesu Mission muss Menschen aller Rassen, Sprachen und Hautfarben einschließen, oder sie entspricht nicht vollständig Gottes Plan. Der globale Missionsplan. Die weltweite Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat im Gegensatz zu vielen anderen lokalen Kirchen große Vorteile, um diese Vision der Mission zu prägen. Sie ist von ihrer Struktur her global geprägt. Die Weltleitung hat Konzepte entwickelt, welche diese globale Dimension der Mission zum Schwerpunkt haben und die Gemeinden auffordern, lokal und global zu denken und zu handeln. Bis zum Jahr 2010 sind zum Beispiel folgende Ziele formuliert worden. Erstens, geistliches Wachstum. Der Prozentsatz der Gemeindeglieder, die regelmäßiges Bibelstudium und Gebet betreiben, soll von 50 auf mindestens 65% erhöht werden. Zweitens, gesellschaftliches Engagement. Der Prozentsatz der Gemeindeglieder, die sich in ihrem gesellschaftlichen Umfeld engagieren, soll von 29 auf mindestens 40% erhöht werden. Drittens, persönliches Zeugnis. 60.000 Siebenten-Tags-Adventisten sollen motiviert werden, wenigstens einen Menschen für Jesus zu interessieren und ihn bis 2010 in die Familie Gottes zu führen. Viertens, Verkündigung in den Metropolen. Mit einem Programm der Hoffnung für die Metropolen sollen in mehr als 12 Großstädten auf dem Gebiet der Euro-Afrika-Division neue Gemeinden gegründet und aufgebaut werden. Fünftens, Gemeindegründung. Durch Neulandarbeit sollen in unserer Division 250 neue Gemeinden gegründet und aufgebaut werden. Außerdem sollen die Gemeinden, die in den Jahren 2000 bis 2005 gegründet wurden, gefestigt werden. Sechstens, evangelistische Programme. Jede Gemeinde soll sich an einer jährlichen Evangelisation beteiligen. Dadurch sollen 12.000 Evangelisationsprogramme einschließlich 3.000 Jugendevangelisationen durchgeführt werden. Siebtens, Aktivitäten der Medien. Neue Technologien und Kommunikationskanäle wie Radio, Fernsehen, Internet und Veröffentlichungen jeder Art sollen kreativ eingesetzt werden, um jeden Menschen weltweit mit der Evangelisationsbotschaft zu erreichen. Das Dokument schließt mit den Worten:
Die Vision von Tell the World ist eine betende, vom Geist erfüllte und Gottes Wort studierende Gemeinde. Eine Gemeinde, in der alle Abteilungen, Einrichtungen, Verantwortlichen und Gemeindeglieder in einer einzigen Mission vereint sind. Eine Gemeinde, die der ganzen Welt die Möglichkeit eröffnet, die gute Nachricht von Jesus Christus zu hören und auf sie zu antworten.
Die sinnvollste Tätigkeit. Solange Jesus noch nicht zurückgekehrt ist, haben wir den Auftrag, sein Werk fortzuführen. Es gibt nichts, was mehr Sinn macht, als im Missionswerk tätig zu sein. Davon war der Apostel Paulus überzeugt. Er ermutigt darum die Christen in Korinth:
Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
Es gibt im Leben viele interessante Dinge zu tun, aber praktisch alles, was wir Menschen erarbeiten, wird am Ende bei Jesu Wiederkunft verbrennen. Die schönsten Holzkonstruktionen, die größten technischen Leistungen, alles Papier wird am Ende ein wunderbares Feuer ergeben. Nichts davon bleibt bestehen. Aber die Menschen, welche für Jesus gewonnen werden und sich auf sein Kommen vorbereiten, werden ewig bleiben. Wir werden uns mit ihnen eine Ewigkeit lang darüber freuen können. Darum macht das doch so viel mehr Sinn, alle Energie, alle mögliche Zeit in die Mission Jesu einzusetzen. In den kommenden Themen werden wir lernen, wie es möglich ist, etwas für die Ewigkeit aufzubauen.